Ja, es wurde schon gesagt, wir wollen heute über das letzte Passamahl nachdenken, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und bevor wir uns in diesen Text hineinbegeben, möchte ich, dass wir einfach mal einleitend darüber nachdenken, was die Juden denn da eigentlich gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob du so aus dem Effekt heraus das beantworten könntest, aber die Juden, die waren Sklaven in Ägypten. 400 Jahre lang wurden sie von den Ägyptern versklavt und unterjocht. Und sie litten unter dieser Last und sie schrien zu Gott. Und Gott hörte sie nach 400 Jahren. Und es war nicht so, dass Gott plötzlich wach wurde, sondern Gott sagte bereits zu Abraham, deine Nachkommen werden 400 Jahre lang Sklaven sein in Ägypten. Und wenn diese 400 Jahre um sind, dann werde ich sie befreien. Und die Zeit war reif. 400 Jahre waren um. Und Gott entscheidet sich zu handeln. Und er sagt, ich werde mein Volk aus diesem Land herausführen unter großen Zeichen und Wundern. Und ich werde der ganzen Welt zeigen, dass es keine anderen Götter neben mir gibt. Und Gott tut das, indem er 10 Plagen über Ägypten kommen lässt. Und die 10. Plage, die ist anders. Die Plagen von 1-9, in diesen Plagen nutzt Gott die Schöpfung als Gerichtswerkzeug. Aber in der 10. Plage sagt Gott, ich selbst werde ausgehen und ich werde mitten durch Ägyptenland gehen und ich werde mein Strafgericht vollstrecken an Menschen, Vieh und an den Göttern Ägyptens. Aber es gibt ein großes Aber. Ich werde einen Unterschied machen zwischen Israel und Ägypten. Was ist dieser Unterschied zwischen Israel und Ägypten? Es ist nicht die Gerechtigkeit Israels. Es ist nicht die Heiligkeit Israels. Es ist das Blut eines einjährigen, makellosen, unschuldigen, männlichen Lammes. Gott sagt, tötet dieses Tier und streicht sein Blut an eure Türpfosten. Und wenn ich dieses Blut an euren Häusern sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Und genauso passiert es. Die Israeliten setzen ihr Vertrauen in diese Worte Gottes. Sie töten dieses Tier, bestreichen die Tür. Und Gott geht vorüber. Das ist es, woran die Juden am Passa denken. Und das feiert auch Jesus mit seinen Jüngern. Und wir gehen in den Text, den wir in Markus 14 finden. Ich werde uns einmal die Verse 22 bis 24 vorlesen. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Das ist das Setting, in dem wir uns befinden. Und in den Versen vorher wird uns erzählt, wie Jesus auf wunderbare Art und Weise die Jünger zu dem Ort führt, wo das Passamahl vorbereitet wird. Und Jesus sagt auch direkt, einer von euch wird mich verraten. Und genau nachdem Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da setzt dieser Text ein. Und wir lesen in Vers 22, dass sie am Essen waren. Sie feierten das Passa. Und ja, Jesus nahm ein Brot. Und das Brot beim Passamahl, das sollte an die Leiden, an das Elend in Ägyptenland erinnern. Es war ein bitteres Brot. Und die Israeliten wussten, uns ging es wirklich, wirklich schlecht. Wir waren in so einem Elend, in so einer Not, aber Gott sah es. Das war der Sinn des Brotes. Aber Jesus macht etwas sehr Außergewöhnliches. Er deutet das Passa auf eine gewisse Art und Weise neu. Und plötzlich sagt Jesus zu den Jüngern, dieses Brot ist mein Leib. Jesus sagt, mein Leib wird so gebrochen werden wie dieses Brot. Warum? Wegen eurem Elend, wegen eurem Leid, das ihr erlebt habt. Der Sinn bleibt derselbe. Das Leid und das Elend, das das Brot symbolisiert, bleibt. Aber ein neuer Aspekt kommt hinzu, nämlich dass Jesus dieses Leid und dieses Elend auf sich nimmt und dass er für dieses Leid und für dieses Elend gebrochen wird. Jesus sagt, mein physischer Körper wird zerstört werden, ich werde getötet werden. Und warum musste das passieren? Um uns Menschen aus dem wahren Sklavenhaus herauszuholen, aus dem Sklavenhaus der Sünde. Das Brot, das du heute essen wirst, steht für deine Sünde und für das Leid Jesu Christi. Und wenn du dieses Blut, wenn du dieses Brot isst, Entschuldigung, wenn du dieses Brot isst, dann denke daran, Jesus hat das für dich getan, für deine Sünde, für alles, was du falsch gemacht hast. Eigentlich hätte dein Leib gebrochen werden sollen, aber stattdessen hat er sich hingegeben. Und das Passa ist nicht vorbei. Jesus geht weiter. In den Versen 23 und 24 nimmt er einen Kelch und er beschreibt dort etwas ganz Wunderbares. Beim Passa nahmen die Juden 4 Kelche im Laufe des Abends und diese 4 Kelche, die getrunken wurden, die haben an 4 Verheißungen Gottes erinnert, die wir in 2. Mose 6, 6 bis 7 finden. Der erste Kelch war die Verheißung für die Wegführung aus Ägypten. Der zweite Kelch war die Wegführung, war die Erinnerung daran, dass die Befreiung aus der Knechtschaft gekommen ist. Der dritte Kelch symbolisierte die Erlösung durch Gottes Macht. Und der vierte Kelch symbolisierte die neue Beziehung, die Israel zu ihm hatte. Und dieser dritte Kelch, die Erlösung durch Gottes Macht, dieser wurde immer am Ende des Passamahls gegessen. Und darum sind sich die Ausleger auch relativ einig, dass es hier um diesen Kelch geht. Die Erlösung durch Gottes Macht. Aber auch hier fügt Jesus wieder etwas hinzu. Er gibt dem eine tiefere Bedeutung. Er sagt, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Die Erlösung durch Gottes Macht geschieht durch sein eigenes Blut. Das Blut, das einen neuen Bund schafft zwischen Gott und Menschen. Und ich weiß nicht, ob uns eigentlich bewusst ist, ob wir irgendwie ein Gespür dafür haben, wie gewaltig das ist, was hier passiert. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Allein, dass Gott das tut, ist Gnade. Warum ist das Gnade? Weil wir Menschen nichts hätten tun können, um Beziehung zu Gott zu schaffen. Nein, Gott allein ist der Handelnde. Gott möchte in Beziehung zu uns treten und leben und das ist einfach Gnade. Und weil wir gegen Gott gesündigt haben, ist die einzige Möglichkeit, diesen Bund zu schaffen, sein eigenes Blut. Und merkst du, was hier passiert? Gott trägt die Kosten und die Lasten für diese Beziehung. Das Einzige, was wir dazu bringen, ist unsere Unzulänglichkeit. Ist unsere Fehlbarkeit, ist unsere Sünde. Und ich weiß nicht, ob es dir beim Lesen des Textes aufgefallen ist, aber das Passamahl oder das Passalamm, es wird gar nicht erwähnt. Wir lesen nicht davon, dass Jesus und die Jünger das Lamm auch wirklich gegessen haben. Und die Ausleger sind sich da ein bisschen uneinig. Heißt das jetzt, die haben es gegessen oder nicht? Ich denke, das ist relativ uninteressant, weil die Bibel erwähnt es nicht. Es ist egal, ob sie es gegessen haben oder nicht. Die Bibel möchte etwas klar machen. Das Lamm spielt keine Rolle mehr. Tim Keller schreibt dazu folgenden Gedanken. Das Lammfleisch kommt in diesem Abschnitt nicht vor. Nur bei Jesus und den Jüngern war kein Lamm auf dem Tisch, weil das Lamm Gottes mit am Tisch saß. Also Jesus sagt, ich bin das wahre Passalamm. Die Opfer werden aufhören. Und jedes Passalamm, das bis zu diesem Zeitpunkt geschlachtet wurde, hat auf etwas hingewiesen. Es hat auf Jesus Christus gezeigt. Das Tier eines Blutes kann niemals Sünde sühnen. Gott hat es akzeptiert, weil er in seiner weisen Voraussicht schon wusste, eines Tages wird mein eigenes Blut fließen. Das Blut des wahren Passalammes, Jesus Christus. Es ist kein Tisch auf dem Lamm, weil das Lamm am Tisch sitzt und die Schlachtung des wahren Lammes, sie steht noch bevor. Und damit werden wir uns morgen genauer befassen. Die Hinrichtung und das Leiden Jesu Christi. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das so hörst. Vielleicht denkst du, habe ich schon 1000 Mal gehört. Aber in der Predigtvorbereitung ist mir bewusst geworden, was wir für einen großartigen Herrn und Heiland haben. Wisst ihr, was das Ganze noch größer macht, wenn wir den Bundespartner betrachten, den Menschen? Und ich möchte uns das einmal kurz demonstrieren, indem wir uns das Wörtchen alle aus Vers 23 genauer anschauen. Jesus schließt diesen Bund mit allen, die am Tisch sitzen, also mit allen seinen Jüngern. Und dieses Wort, dieses Wörtchen alle, das zieht sich auf erschütternde Art und Weise durch den gesamten restlichen Text. Ich möchte auszugsweise einige Verse lesen. Vers 23, und er nahm einen Kelch, dankte, gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Vers 27, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen. Petrus aber sprach, wenn auch alle Anstoß an dir nehmen werden, ich nicht. Vers 31, er aber sprach nachdrücklich, das ist Petrus, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle anderen. Und das schockierende Resultat in Vers 50, und sie verließen ihn alle und flohen. Das ist der Mensch, für den sich Gott entschieden hat. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber ich habe mich darin wiedergefunden. Mein ganzes Leben unterstreicht diese Botschaft. Und die Bibel ist voll davon, wie frech der Mensch sich Gott gegenüber verhält und wie unverschämt gnädig Gott uns entgegenkommt. Findest du dich in diesem Alle wieder? Die Versprechungen, die wir tun, ich werde es nie wieder tun, ich werde den Leuten von dir erzählen. Vers 50, und sie flohen alle und verließen ihn. Und diese Geschichte zieht sich doch durch die ganze Bibel, oder? Es fängt bei Adam und Eva an, sie sündigen gegen Gott und sie versuchen sich irgendwie selbst zu helfen, sie versuchen sich einen Leinenschurz zu machen, um ihre Sünde zu bedecken. Gott sagt, nein, das reicht nicht. Und das erste Tier muss sterben, damit Fell da ist, um Adam und Eva zu bekleiden. Die Israeliten sind am Berg und sie sind gerade mitten im Bundesschluss und sie sagen, wer ist dieser Gott, der uns herausgeführt hat? Aaron, mach uns einen Gott, den wir sehen. Und sie schmieden das goldene Kalb und Mose wirft sich für das Volk vor Gott und sagt, Gott, vernichte sie bitte nicht. Tilge mein Leben aus, aber lass dieses Volk am Leben. Das ist der Mensch. Das ist, wer wir sind. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so empfunden hast. Hast du schon mal diese Betrübnis über deinen Zustand empfunden? Wenn du dich zu Jesus bekannt hast, dann hast du es gewiss schon mal empfunden. Aber ich glaube, oft vergessen wir, wer wir sind. Und oft vergessen wir, wie gut Gott eigentlich zu uns ist. Die Israeliten hatten keine Rettung verdient. Und trotzdem gab Gott ihnen das Passahlamm. Und wir haben genauso wenig Rettung verdient. Trotzdem gab Gott uns das Blut seines Sohnes. Und ich möchte das nicht sagen, um dich niederzudrücken, sondern ich will das gerade sagen, damit du verstehst, dass es Grund zum Jubeln, zur Freude und wie die Bibel es oft sagt, zum Jauchzen gibt. Wir sollten schreien und uns freuen, wenn wir das Abendmahl nehmen, weil wir erlöst worden sind. Und ich möchte einfach diesen Fokus darauf legen, dass wir 100%ige Gewissheit der Vergebung unserer Schuld haben. Weißt du, was das bedeutet? Verstehst du das wirklich? Verstehe ich das wirklich? Oft gewiss nicht. Ich merke das in meinem Denken, in meinem Fühlen. Wenn ich mit anderen Leuten spreche, wenn es um Sünde geht, dann muss immer erstmal geklärt werden, bin ich noch gerettet? Darum geht's doch gar nicht. Du bist gerettet. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, dass wir diesen Fokus der Gewissheit der Sündenvergebung wirklich verinnerlichen. Weil das die Grundlage ist, um einen erfolgreichen Kampf gegen Sünde überhaupt erst führen zu können. Wenn wir die ganze Zeit denken, unser Tun und Handeln ist das, wie wir zu Gott stehen, dann leben wir ein elendes Christsein. Und wir können sogar unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott zu einem Werk machen. Kennt ihr diese Gedanken? Ist mein Glaube überhaupt stark genug? Habe ich überhaupt diese echte Liebe zu Gott? Das ist ein Werk. Wir machen unsere Liebe und unseren Glauben zu einem Werk. Aber Gott sagt, versteht doch einfach nur, wie arm ihr geistlich seid. Und ihr werdet verstehen, was für ein Schatz Christus ist. Und das will ich euch einfach nahelegen, dass wir wirklich verstehen, was wir in Jesus haben. Weil ich glaube, wir rennen so oft daran vorbei. Und da schließe ich mich ein. Ich rede auch sehr zu mir selbst in dieser Predigt. In Römer 10, Vers 3 heißt es, Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das beschreibt hier die Juden, aber ich glaube, das beschreibt auch im Kern den Menschen. Wir versuchen irgendwie selbst irgendwas beizutragen, aber wir können es nicht. Und ich möchte, dass du einfach schmeckst und siehst, wie gütig der Herr zu dir ist, wenn du heute dieses Abendmahl nimmst. Denk daran, wenn du das Brot und den Kelch trinkst. Ich möchte weitergehen zu Vers 25. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Beim Abendmahl gucken wir nicht nur zurück und gucken, was ist jetzt gerade der Stand, sondern wir gucken auch nach vorne. Ja, Gott sagt oder Jesus sagt, ich werde wiederkommen und ich werde dieses Mahl noch einmal feiern. Bis dahin werde ich nichts vom Weinstock trinken. Ich werde es tun, wenn ich mein Reich aufgerichtet habe. Und in Matthäus ist der Zusatz, wenn ihr bei mir seid, mit euch. Jesus will dieses Mahl mit dir feiern. Ist dir bewusst, dass der Schöpfer von Himmel und Erde dir von Angesicht zu Angesicht begegnen wird? Warum sagt Jesus uns das? Damit wir im Abendmahl uns neu ausrichten können. Damit wir unseren Fokus richtig setzen können. Es geht nicht um das, was hier auf der Erde passiert. Es geht nicht darum, ob wir reich, gesund, stark, schön, schlank sind, was auch immer. Es geht darum, dass Jesus wiederkommen wird. Er kommt wieder. Er hat es versprochen. Er hat einen Schwur geleistet. Er sagt, ich werde nicht trinken, bis ich es wieder mit euch tun werde in meinem Reich. Du wirst dabei sein, ich werde dabei sein, weil wir reingewaschen sind durch das Blut Christi. Jesus wird als sichtbarer König wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich sehne diesen Tag so herbei. Alles Leid wird aufhören, alle Krankheit wird dahinsiechen, alle Sünde wird fort sein, die Begierde in mir wird fort sein. Was für ein herrlicher Tag. Und wir werden Jesus sehen, so wie er wirklich ist, von Angesicht zu Angesicht. Wisst ihr, was wir für ein Erbe haben? Wie großartig und wie herrlich das ist? Das sollte unser Denken bestimmen. Das sollte unser ganzes Handeln leiten. Halt dir vor Augen, dass du den sehen wirst, der dich liebt und der sich für dich dahingegeben hat. Das ist unser Lebensinhalt als Christen. Das ist so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, wie kann man das ein bisschen tiefer begreifen? Es ist natürlich sehr oberflächlich, aber vor kurzer Zeit war ich bei einem Umzug und dieses Mahl, dieses Essen, das ist ja immer so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Wenn man geholfen hat, dann natürlich bestellt der Hausherr dann Essen und er wird einen stärken und man wird dann sich freuen, dass man die Arbeit geschafft hat und man wird zusammen die Zeit genießen und genau so ist es. Wenn wir mitten in diesem Umzug sind, dann schauen wir nicht auf die Last. Wir schauen nicht auf das, dass wir so schwer zu tragen haben, dass wir gegen die Sünde kämpfen müssen. Nein, wir schauen doch auf die Zukunft. Wir tun das doch, um irgendwann mal fertig zu werden, damit wir mit dem Hausherrn die Gemeinschaft genießen können, damit wir trinken können, damit wir essen können, damit wir uns stärken können. Das ist natürlich so ein ganz schwaches Bild und es hinkt natürlich auch. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Und lieber Bruder, liebe Schwester, Jesus gibt uns ein Gebot, wenn es um das Abendmahl geht. Denke an mich. Das ist es, was Jesus von dir will, wenn du Abendmahl nimmst. Denk an mich. Besinn dich auf mich. Und das will ich dir mit ans Herz geben. Denk nicht daran, wie fehlbar du bist, wie mangelhaft du bist. Fokussier dich nicht auf dich, fokussier dich auf Christus. Fokussier dich darauf, was er getan hat. Er hat dir ein neues Herz gegeben, er hat dich geheiligt, er hat dich gereinigt und er wird dich eines Tages abholen. Besinn dich auf das, um das es wirklich geht. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, dann sollten wir uns darauf besinnen. Wir sollten jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, unser irdisches Leben ein Stück weiter aufgeben und dieses geistliche Leben antreten. Immer mehr unsere eigenen Wünsche an die Seite legen und uns immer mehr die Wünsche Christi zu eigen machen. Und er hat das doch wirklich verdient, oder? Beantworte dir diese Frage, hat er das in deinen Augen verdient? Er kann nicht am Rand deines Lebens sein, er muss Teil deines ganzen Lebens sein, jedes Lebensbereiches. Und daran wollen wir gleich denken, wenn wir das Abendmahl nehmen. Das, was wir wirklich brauchen, ist Jesus. Es ist nicht die Anerkennung der Menschen, es ist nicht geliebt oder anerkannt zu sein, es ist nicht Erfolg, es ist nicht Geld, es ist nicht Sicherheit, es ist Jesus, den wir wirklich brauchen. Denke daran, wenn wir gleich das Abendmahl nehmen. Und ich möchte mich an dich wenden, wenn du vielleicht noch nicht glaubst, wenn du Jesus noch nicht kennst. Das, was hier gleich passiert, das ist keine rituelle Handlung oder nicht nur eine rituelle Handlung, es ist eine Botschaft, es ist eine Predigt. Du siehst die erlöste Schar Gottes, die durch das Lamm geheiligt ist, durch das Blut des Lammes. Und wenn du dein Vertrauen nicht auf das Blut des Lammes gesetzt hast, dann weißt du, dass du die Konsequenzen selbst tragen musst. Wenn wir hier gleich nach vorne gehen, dann denke an diesen Predigtcharakter des Abendmahls. Willst du lieber dein eigenes Blut vergießen, dann kannst du das tun. Aber Jesus lädt dich ein. In Vers 22 sagt er, nehmt das, er lädt euch ein. Also komm und entscheide dich, dein Vertrauen auf Christus zu setzen und erfahre Sühnung deiner Sünde und ewiges Leben, die Verheißung des ewigen Lebens. Ich möchte abschließen mit Vers 26. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ich werde nicht viel zu diesem Vers sagen, er spricht ja für sich selber. Aber genau das wollen wir gleich auch tun. Wir wollen uns dem anschließen und ich hoffe, ich konnte ein wenig etwas in dir wecken, dass du erkennst, boah, Jesus verdient meinen Lobpreis. Er verdient es, dass ich meine Stimme für ihn erhebe und dass ich ihn anbete. Das wollen wir gleich tun und ich möchte abschließen mit dem Gedanken, den ich auch aus Tim Kellers Auslegung zum Markus-Evangelium genommen habe. Er schreibt dort, wenn wir damals einen Israeliten auf der Straße angehalten und gefragt hätten, was passiert hier gerade, hätte er geantwortet, ich war ein Sklave und dem Tod verfallen, aber ich habe mich unter das Blut des Lammes geflüchtet und ich bin frei geworden. Und jetzt wohnt Gott in unserer Mitte und wir folgen ihm in das gelobte Land. Genau das sagen auch heute wir Christen. Wenn du auf Jesu stellvertretendes Opfer vertraust, wird die tiefste Sehnsucht deines Herzens gestillt werden an dem Tag, wo du dich zu dem ewigen Festmahl an den Tisch in Gottes verheißenes Reich setzt. Amen.